Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hydrohelden-Podcast-Folge. Mein Name ist Andreas Klöß und bei mir ist wie immer der Lars Benk. Hallo Lars.
Hallöchen.
Ja, wir sind jetzt bei Folge 33 angelangt und wir haben heute wieder zu Gast den Uli Hilscher von der IHA. Hallo Uli.
Ja, hallo zusammen. Danke für eure Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, wir waren ja schon im November 2024 vor Ort bei der IHA in Dresden und haben da mit dir einen Podcast aufgenommen. Und heute geht es um das Thema DGUV-Regel 113-020. Das habe ich jetzt abgelesen. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, Uli, seit Folge 12, das war die im November 24, heute Folge 33, fast 2 Jahre. Was ist denn in dieser Zeit so alles passiert und was beschäftigt dich aktuell besonders?
Ja, also eigentlich beschäftigt uns das immer noch, was wir damals hatten, das Schulen, Prüfen und das Beraten. Als ihr vor knapp 2 Jahren da wart, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ihr konntet euch das anschauen. Und das Schulen und das Qualifizieren von Mitarbeitern steht immer noch absolut bei uns im Mittelpunkt unseres Tuns. Und auch das Prüfen, na klar, von verschiedenen Hydraulikkomponenten, das wird auch immer mehr. Und na klar, anhand des Fachkräftemangels, den wir na klar auch spüren im Bereich der Hydraulik, da merken wir, wie die Qualifizierung fehlt bei den Teilnehmern, die zu uns kommen. Ne, diese Basics, die nicht da sind, bei Betreibern, bei Anwendern, Instandhaltern, aber auch bei Konstrukteuren, muss man sagen, wird es auch immer dünner. Und es ist egal, welche Branche das ist, ob es mobil oder stationär ist, es wird weniger. Und wir merken dadurch, dass die Firmen das auch selber merken, dass wir uns mit steigenden Buchungen und Anfragen auseinandersetzen müssen. Viele sagen, das ist ja klar toll, weil auch jetzt vermehrt aus der Rüstungsindustrie noch mehr Buchungen kommen. Also wir haben da, ist egal, ob Luft, Wasser oder das Schwimmen, ich sag mal zu Land. Wir haben ein hohes Schulungspotenzial und Aufträge aus der Rüstungsindustrie. Da werden gerade ganz, ganz viele Leute qualifiziert.
Und Wahnsinn. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir noch tiefer einsteigen. Wie gesagt, Folge 12 ist schon eine Zeit lang her. Bevor wir da nochmal jetzt, wie gesagt, tiefer einsteigen, dass du dich vielleicht nochmal kurz vorstellst, wer bist du, was machst du und warum liegt dir die Hydraulik so sehr am Herzen?
Ah, das kriegen wir hin, jo. Also, Uli Hilscher ist klar, ne? Bin gebürtig aus dem Ruhrpott. Manche hören das, manche sagen, das ist ein Slang, den man drauf hat. Habe auf einer Stahlhütte bei Thyssen, Niederrhein, habe ich Maschinenschlosser gelernt und bin dann unter Tage in Steinkohlebergbau gegangen, habe Erdbewegungsmaschinen und Schilder selbst bedient, aber auch gewartet. Und als das Schwarze der Kohle für mich nichts mehr war, habe ich nämlich dann weiter staatliche Maschinenbautechniker mit Fachrichtung Maschinentechnik, habe noch einen technischen Betriebswirt gemacht, bin dann in die Konstruktion gegangen, dann zur Antriebstechnik und dann seit 33 Jahren jetzt in der Hydraulik tätig. Bin Mitglied im Normenausschuss für die Schifffahrts- und Meerestechnik für Fluidschläuche, Mitglied im Arbeitskreis der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung für Sicherheitsregeln, Hydraulikschlauchleitungen und Flüssigkeiten. Ja, und na klar verantwortlich für die Internationale Hydraulikakademie als Geschäftsführer und Gesellschafter mit seinen 19 Mitarbeitern. Ne? Und das ist so mein Lebenswertweg, den ich gemacht habe. Mittlerweile 33 Jahre in der Branche und die ist nicht langweilig und die macht immer noch Spaß.
Ja, das können wir bestätigen, Lars, ne?
Respekt, ja. Respekt. 33 Jahre. So lange muss ich noch.
Ja, es ist schon eine lange Zeit, aber die Hydraulik ist nun mal seitdem mein Wegbegleiter und für mich ist das eine Schlüsseltechnologie. Und das ist eine leistungsstarke und eine sichere Technologie. Die wird immer nur schlecht geredet. Und das ist auch der Antrieb, da weiterzumachen, um die Hydraulik ja salonfähig zu lassen, weil im privaten Alltag bewegt und begleitet uns die Hydraulik ja überall. Die meisten Leute wissen es gar nicht. Ne? Und ich sage immer, von A wie Abbruch bis Z wie Zahnarztstuhl, überall ist Hydraulik drin, im Wagenheber, im Auto. Und wenn einer sagt, ja, Hydraulik ist unsicher, die hat Leckagen. Nein, das stimmt nicht, sonst wird jedes Flugzeug hier oben runterkommen. Da ist nämlich auch Hydraulik drin. Ne? Oder sind Lenkungen funktionieren nicht. Eine Hydraulik ist nicht, muss nicht dreckig sein, die muss nicht schmutzig sein, die muss auch nicht Leckagen haben. Wenn sie sicher angewendet wird, ist das eine tolle Technologie. Und ich denke auch, sie ist nicht wegzudenken aus unserem hydraulischen Alter.
Jetzt hast du ja auch gerade eingangs gesagt, das Thema Rüstung, ne? Also da kommt ja auch immer mehr. Das zeigt ja auch, dass die Hydraulik nach wie vor ihre Daseinsberechtigung hat, auch in anderen Branchen, in denen man vielleicht nicht so den Einblick hat. Also ich sag mal Baumaschinen, Landmaschinen oder auch Industrie, da kennen wir uns aus in der Rüstung. Da ist auch unheimlich viel Hydraulik drin, das wissen viele eigentlich auch nicht. Ne? Und deswegen finde ich es auch umso spannender, dass da jetzt so viele Leute sich schulen lassen in dem Bereich. Ne?
Ja. Ja, das kommt auch daher, dass na klar auch die Bundeswehr oder auch deren Organisationen oder auch Zulieferer eine ganze Menge mehr Menschen suchen gerade aktuell. Ne?
Jetzt ist natürlich auch, jetzt kommen wir auch zum Kernthema, die DGUV-Regel 113-20 bestimmt auch für die Bundeswehr relevant. Was ist denn das genau für eine Regel und warum ist sie für Betreiber, Instandhalter und Verantwortliche, Maschinenverantwortliche so wichtig?
Also die DGUV-Regel ist im Endeffekt eine Sicherheitsregel für Hydraulikschlauchleitungen und Hydraulikflüssigkeiten. Ich sage immer, sie konkretisiert im Endeffekt das Arbeitsschutzgesetz, die Betriebssicherheitsverordnung und gibt uns den Leitfaden in der Hydraulik, rechtssichere Arbeiten durchzuführen. Und deswegen ist sie im Endeffekt auch wichtig. Es macht auch die DGUV, also die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, damit eben auch Sicherheitsregeln da sind, um Unfälle, Arbeitsunfälle im Vorfeld auch vermeiden zu können. Ja. Sie gibt uns Hilfestellungen, rechtssicher zu arbeiten, dass wir nicht eben mit dem Arbeitsschutzgesetz oder mit den Pflichten der Betriebssicherheitsverordnung dort in Konflikt geraten.
Jetzt ist die Regel gerade in redaktioneller und fachlicher Überarbeitung. Was hat sich da geändert und warum ist das notwendig geworden?
Also erstmal muss man sagen, die Regel ist ja von 2017 und da gibt es bei der DGUV, bei der Unfallversicherung auch ein Regelwerk, dass man alle 5 Jahre, wie bei den Normen auch, die auf den Prüfstand stellt. So, und das ist dann jetzt geschehen im letzten Jahr oder ja, vor gut einem Jahr ist dann der Arbeitskreis gegründet worden unter der Leitung der BGRCI in Heidelberg durch den Herrn Sticher, zu schauen, hat sich was, müssen wir was tun, weil da sind Vertreter, na klar, drin, die aus der Praxis kommen. Das sind Hersteller von Hydraulikschlauchleitungen, das sind Hersteller von Hydraulikkomponenten, das sind die Anwender, da ist der Verband, der VDMA ist da drin, also und von der BG, na klar, die Leute, die prüfen. Und gibt es dort aus unserer Erfahrung, die dort sind, gibt es dort Verbesserungspotenzial. Die wird jetzt nicht grundsätzlich geändert, weil sie ist ja richtig. Sie wird jetzt nur ein bisschen verfeinert. Wir haben ja so in unserer Normenwelt oder Gesetzeswelt, wir haben das Muss, wir haben das Soll und wir haben das Kann. Ja, die Sollbestimmung in Normen, die ist immer näher an dem Muss als an dem Kann. Und da muss man dann auch aufpassen, man darf nicht reinschreiben, du musst wechseln, sondern du sollst wechseln von Hydraulikschlauchleitung, aber du hast auch einen Spielraum da drin. Okay. Also jetzt wird redaktionell überarbeitet. Wir gehen jeden einzelnen Artikel oder Absatz durch, schauen, ob es da Einwände gegeben hat. Wir haben da klar auch festgestellt, dass manche Anwender, denen das ist denen dann nicht so klar. Mit der Kennzeichnung muss ich das da drauf machen, kann ich es auch anders machen. Und solche Sachen werden jetzt explizit verfeinert und modifiziert, dass die noch verständlicher wird in der Praxis. Wir haben ja da eine Menge, da sind ja eine Menge Punkte auch. Ja.
Jetzt hast du das Thema Arbeitskreis angesprochen, dass der durch die BGRCI Chemie, durch den Dr. Sticher geleitet wird. Du bist ja auch Mitglied in diesem Arbeitskreis. Ja. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Erstens mal, wie bildet man so einen Arbeitskreis? Wie ist da die Vorgehensweise? Also lädt dann der Dr. Sticher dann Leute ein oder wie muss man sich sowas vorstellen? Und wie arbeitet man dann in so einem Arbeitskreis zusammen?
Erstmal machen wir aus dem Dr. Sticher nur einen Herrn Sticher.
Einen Herrn Sticher, sorry.
Aber kein Problem.
Das habe ich Ihnen sogar noch einen Titel verpasst, siehst du?
Ja. Dr. der Hydraulik.
Dr. der Hydraulik.
Ja, im Endeffekt bewerben sich dort auch Leute. Aber wichtig ist erstmal, der Arbeitskreis setzt sich zusammen aus BG-Vertretern, die in den Bereichen arbeiten. Hydraulik, da ist zum Beispiel die BGHM drin, das ist Holzmetall, der Fachbereich Hydraulik wird dort gemacht, das ist der Dr. Speicher, der da der Verantwortliche ist. Und dann gibt es die BGs für Fahrzeuge, die BG für Maschinen und Anlagen, die sind als Vertreter drin. Dann sind Vertreter dort aus der Herstellung von Hydraulikkomponenten, sprich Schlauch, Meterware, Armaturen, dann sind die Konfektionäre drin, namhafte Firmen, die sich dort beworben haben, da mitzuarbeiten. Und es sind Anwender drin, auch aus der Industrie, die nachher die Komponenten auch verbauen. Mhm. Also das macht auch sehr viel Spaß mit den Leuten, ne? Die haben alle eine Expertise, erstmal aus Sicht des Prüfers, dann aus Sicht des Herstellers von den Komponenten, die dann konfektionieren und nachher auch mit dem Endverbraucher zu tun haben, ne? Also da spielt viel Erfahrung auch eine Rolle und dieser Arbeitskreis, der ist sehr, sehr erfahrungsstark und er ergänzt sich auch sehr gut.
Mhm. Interessant.
Ja. Mhm. Also ich bin jetzt mittlerweile schon seit 2007 da drin.
Ach, schon. Das ist ein Zusammenschluss von Experten, die ja wirklich auch, aus der Praxis kommen. Jetzt nochmal kurz zur Einordnung. Du hast gesagt, da ist die BEG vertreten, da sind Hersteller vertreten von Komponenten und so weiter und so fort. Was passiert denn, blödes Beispiel, was passiert denn, wenn ich einfach sage, ach, die DGUV, die interessiert mich jetzt gar nicht, die Schrift da, ich mache einfach, was ich will und jetzt kommt es zum Unfall. Inwiefern zieht dann diese Vorschrift sozusagen, als dass der den Fehler begangen hat oder der Unfall passiert ist, was hat das für Konsequenzen, wenn man sich da nicht dran hält, an den Vorschlag, an die Richtlinien?
Also, es ist ja eine Regel. Die DGUV haben ja sogar Vorschriften, die kann man ja als Gesetz sogar sehen, aber die DGUV-Regel ist im Endeffekt eine Zusammenfassung, eine Interpretation aus der Betriebssicherheitsverordnung, aus dem Arbeitsschutzgesetz. Wenn der Gutachter kommt, der wird sich dann diese Gesetze nehmen und wird sagen, in der DGUV ist das doch konkretisiert. Da sind doch diese Gesetze interpretiert, da sind die Gesetze geschrieben und es sind sogar Schutzmaßnahmen aufgeführt. Ich kann ja mit der DGUV sogar eine Gefährdungsbeurteilung machen, die Gefährdungen klassifizieren und kann sogar daraus Schutzmaßnahmen ableiten, die dort aufgeführt sind. Und somit wird diese DGUV-Regel immer mit zu den Gesetzen gezogen. Wenn ich mich nicht anhalte an einer DGUV-Regel, die mir ja nur den Hinweis und die Richtlinie gibt, dann muss ich mich den Normen und den Gesetzen stellen. Und wenn ich mich dem widersetzt habe, dann muss ich auch entsprechend mit der Haftung rechnen.
Das finde ich ganz interessant an der Stelle, dass wir das da nochmal hervorheben, weil das, glaube ich, nicht allen bewusst ist. Also die DGUV, das ist ja nicht nur ein Heftchen, wo ich mich da mal ein bisschen einlesen kann und dann mache, was ich will, sondern wenn es dann wirklich zu einem Unfall kommt, dann wird die Schrift ja herangezogen und dann sagt man, hör mal zu, da steht zum Beispiel drauf, Schlauchleitungen sind so und so gekennzeichnet oder zu kennzeichnen. Das wurde nicht gemacht, deshalb ist ein Unfall passiert, weil Schlauchplatz oder was weiß ich was. Ne? Das heißt so, du hast jetzt im Prinzip nicht gemäß den Regeln gearbeitet oder gehandelt, jetzt haben wir ein Problem dann. Ne? Und dann geht es ja an die Haftungsfrage nachher.
Und der Regel, da werden dann auch noch die Normen zitiert, weil wir zitieren ja, wir machen ja nichts anderes, als im Endeffekt die Normen da reinzuschreiben, zu interpretieren, dass das der Unternehmer, der Betreiber auch verständlich dargestellt bekommt. Er soll ja einen Leitfaden an die Hand kriegen, um Unfälle zu vermeiden, ne? Gefährdungen zu vermeiden. So. Und die Kennzeichnung hat ja auch was damit zu tun, weil dann sehe ich ja, wie alt das Teil ist. Weil wenn ich es noch aus dem Lager nehme oder wenn mir irgendeiner was schickt online und die Schlauchleitung hat schon 4 Jahre da bei dem im Lager gelegen, dann ist das nicht in Ordnung, dann darf ich die auch nicht einbauen. Ne? Mhm. Und das steht aber auch in den Normen drin. Das steht in B2-harmonisierten Normen, in der 4413. Und das wird dann alles dort zugrunde gelegt. Ne?
Gerade wenn du die Schlauchleitung ansprichst, das ist ja, sag ich mal, durchaus ein Bauteil, das mit einem gewissen Risikofaktor unterwegs ist, würde ich mal so sagen. Was sind denn da so die häufigsten Gefahren und Fehler, die du jetzt in deinen 33 Jahren in der Hydraulik so auf dem Schirm hast?
Erstmal, dass die Hydraulikschlauchleitung nicht ernst genommen wird. Das ist schon mal das Allererste. Und sie wird in den meisten Fällen, das siehst du ja auf Messen, wenn du auf der Bauma bist, das ist ja ein Paradies, um falsche Einbausituationen zu fotografieren bei Erstausrüstern, die Torsion in den Schlauchleitungen, falsche Biegeradien, also Unterschreiten der Biegeradien, Abknicken hinter der Fassung, dann das zu kurz eingebaute Schlauchleitungen, weil viele Leute wissen gar nicht, was passiert mit einer Schlauchleitung unter Druck. Lenkt die sich oder kürzt sie sich oder bleibt sie gleich? Wenn wir das in den Seminaren fragen, ist immer nur ein Achselzucken. Ne? In der Regel kürzt sich sogar eine Schlauchleitung unter Druck. Das heißt, wenn ich die zu kurz eingebaut habe, dann arbeitet das an dem schwächsten Punkt. Das ist die Fassung, die Verpressung. Die wird kürzer, wird wieder in den Urzustand gebracht, wird wieder kürzer bei jeder Pulsation und dann wird die dort müde. Ne? Dann Abriebstellen, ganz, ganz häufig. Das Befestigen von Hydraulikschlauchleitungen mit den grünen Schellen, ne? Das sind in der Regel Bohrschellen. Die haben eine Klemmwirkung und der Hydraulikschlauch wird da drin verpresst. Und dann muss man wissen, dass die Hydraulikschlauchleitung in dieser, ja in fast ein Festlager für den Schlauch, da arbeitet die und das ist eine Schlauchzerstörungsmaschine. Also das sind Sachen, der anforderungsgerechte Einbau, wie Schlauchleitungen verlegt wird, das sind diese Fehler, die gemacht werden.
Wie war denn das mit dem Alter der Schläuche? Wie weiß ich jetzt da die konkrete Aussage? 6 Jahre, 10 Jahre, was gibt's da?
Also es fängt an, dass die Schlauchmeterware 4 Jahre gelagert werden darf. Und dann in diesem Zeitraum, in den 4 Jahren, darf daraus noch eine Schlauchleitung, eine Hydraulik-Schlauchleitung gemacht werden. Die sollte nach der Empfehlung 6 Jahre verwendet werden. Also die Historie der Schlauchmeterware wird im Endeffekt 10 Jahre sein. Die Schlauchleitung hat eine empfohlene Verwendungsdauer von 6 Jahren nach der Konfektionierung. So, das heißt, ich muss die aber nicht nach 6 Jahren ausschweißen. Ich muss sie aber regelmäßig kontrollieren, dokumentieren. Und wenn die anhand der Inspektionskriterien, die auch in der DGUV aufgeschrieben sind oder auch in der DIN 20066, die Schlauchleitung noch in Ordnung ist, kann ich die auch länger mit meinem Wissen um den Einsatz auch länger drin lassen. Ich muss die nicht nach 6 Jahren tauschen. Aber ich muss es dokumentieren, warum ich sie länger drin lasse. Habe ich Erfahrungswerte, eigene Erfahrungswerte, dann habe ich die Möglichkeit, die auch länger drin zu lassen. Manche Schlauchleitungen halten gar keine 6 Jahre. Die sind nach 2 Jahren so kaputt und müde, dass ich sie austauschen muss. Ne? Weil sie Abrieb haben bis zum Druckträger. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Kriterien, die ich da begutachten muss. Oder zum Beispiel Temperatur. Ne? Das ist auch so ein ganz, ganz heißes Thema in der Mobilhydraulik. Zu hohe Temperaturen des Öls, was nicht unserem Öl, nur nicht nur unserem Öl schadet, sondern auch unseren Elastomeren.
Klar, logisch. Ja. Gute Überleitung zum Thema Öl, also Hydraulik-Schlauchleitung, halten wir schon mal fest, ist oft unterschätzt und natürlich auch mit gewissem Risiko behaftet. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Medium, das durch den Schlauch fließt, aus? Was kannst du dazu sagen? Das ist ja eigentlich nur Öl, oder? Das spielt ja keine Rolle, oder?
Ist nur Öl. Hauptsache Schauglas ist gefüllt und was da drin ist, ist egal.
Olivenöl, Sonnenblumenöl.
Genau, habe ich bei mir sogar am Schreibtisch stehen, ne, dass da einer eine Ölprobe gezogen hat und hat dann das Olivenöl, das native Olivenöl noch draufgelassen, ne, in diesem Glas. Okay. Ja, das Hydrauliköl, das steht ja auch in der DGUV-Sicherheitsregeln drin, in der 113.020, weil auch das Hydrauliköl, es ist erstmal ein Konstruktionselement für mich, und dann auch ein sicherheitsrelevantes Konstruktionselement, weil wenn die Hydrauliköle falsch ausgewählt sind hinsichtlich der Anforderungen, kann es zu Temperaturproblemen gehen. Das heißt, durch zu hohe Temperaturen gehen Dichtungen oder aber auch Schlauchleitungen kaputt. Es kann zu Undichtigkeiten, es kann zu Heraussprühen von Flüssigkeiten gehen. In der DGUV-Regel wird aber auch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass man nicht unbedingt Hydrauliköle gleicher Spezifikation mischen soll, weil wir nicht wissen, ob sie sich vertragen. Ne, habe ich ein zinkfreies HLP46, ein zinkhaltiges, habe ich ein Grundöl 2, habe ich ein Grundöl 3. Das heißt, die unterschiedlichen Additivpakete können reagieren und somit auch die Dichtungen kaputt machen oder die Schlauchleitungen. Noch schlimmer ist es nachher, wenn sie dann aufschäumen, dass ich dann zur Kavitation komme und dass ich da ganz, ganz hohe Lastspitzen, also diese Inkjets bekommen, die dann Bauteile beschädigen, Material rauslösen, die dann im ganzen System haben, die eventuell dann einen Totalschaden der Anlage herbeiführen können. Also auch das Hydrauliköl sollte in seiner GWU, in seiner Gefährdungsbeurteilung immer mit berücksichtigt werden als ein Sicherheitselement, weil wenn die Hydrauliköle mit ihren Feinden so beeinflusst werden, dass sie kaputt sind, dann gehen auch die Komponenten kaputt. Und dann kann es den Menschen verletzen. Wir sprechen jetzt mal nicht nur von dem Maschinenstillstand, sondern es kann auch Menschen verletzen.
Gefährdungsbeurteilung, ganz interessanter Punkt noch, Uli. Mal ein Beispiel, ich habe jetzt eine Anlage, die läuft schon seit 7 Jahren mit dem gleichen Schlauch und ich habe da jetzt festgestellt, da ist ein bisschen Abrieb, da hat sich ein bisschen Material verabschiedet, der sieht doch ein bisschen komisch aus, ausgehärtet etc. und Co. Jetzt habe ich keine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt, ich habe nichts dokumentiert, das Ding reißt ab, der Schlauch reißt ab, verletzt vielleicht jemand. Was sind die Konsequenzen?
Die Konsequenzen sind, wenn dort jemand verletzt wird, wird nachgefragt, wo sind deine Untersuchungen, deine Überprüfungen des Arbeitsmittels Hydraulikschlauchleitung? Der Hydraulikschlauchleiter ist ein Arbeitsmittel und somit zieht in dem Moment nicht die GBU, sondern die Betriebssicherheitsverordnung. Paragraph 14 geht die Betriebssicherheitsverordnung. Das heißt, er muss das Arbeitsmittel prüfen und dokumentieren. Und wenn er das nicht gemacht hat, wenn der nur leichten Abrieb hatte, der Druckträger ist nicht zu sehen, ist es nicht so tragisch. Aber du sagtest aushärten und das merkt sofort der Sachverständige, ob der ausgehärtet ist oder nicht, dann hätte der ausgetauscht werden müssen im Vorfeld schon. Und dann ist man entsprechend, hat man seinen Anforderungen nicht Genüge getan. Organisationsverschulden vielleicht sogar noch, das wird dann hochgebrochen, ne? Bis auf die Geschäftsleitung. Wenn das kann dann schon bis zu enormen Strafen kommen. Also ich kenne zwei Maschinen, Geschäftsführer und ein maschinentechnischer Leiter, die Kräne, also diese Bagger, diese Schwimmbagger betreiben und die sind beide vorbestraft. Wegen Umweltschaden, nicht wegen Personenschaden, sondern da sind 700 Liter Öl in reingeflossen, weil die Schlauchleitungen zu alt waren. Die waren ausgehärtet am hydrostatischen Antrieb. Die sind geplatzt, weil sie einfach müde waren, knochenhart. Und und am Rhein sind immer Touristen, ne? Und dann wird das sofort gemeldet. So viel Priel kann man gar nicht da reinschütten, damit man die Lache nicht mehr sieht.
Naja, genau, das stimmt, ja. Ja? Da hast du recht. Ja, man, das zeigt mal wieder, Hydraulik-Schlauchleitung, Hydraulik-Flüssigkeiten, DGUV, vorbestraft. Allein die 4 Stichpunkte müssen einem eigentlich klar machen, über was man hier spricht, wenn man die DGUV vielleicht nur so ein bisschen als Informationsmaterial und Hinweis sieht. Ne? Jetzt gibt es ja neben der DGUV oder neben der Überarbeitung der DGUV plant die BG eine DGUV-Informationsschrift zur Qualifizierung für Arbeit an Maschinen und Anlagen mit hydraulischen Antrieben. Ein ewig langer Satz. Was ist der Hintergrund und was soll der ganze Spaß?
Also so wie ich es mitbekommen habe, ist die BG ja als Prüforganisation in vielen Unternehmen tätig. Aufgrund ihrer Unfallstatistiken, die sie haben, merken sie auch, dass immer mehr Wissen in den Betrieben verloren geht, dass viele Unfälle entstehen, weil kein hydraulisches Wissen da ist. Und da hat sich die BGHM, die auch zur BGRCI gehört, in Mainz, Holzmetall, hat sich da gedacht, wir machen eine Informationsschrift, um dem Unternehmer auch zu sagen, welche Qualifikationen muss ein Mitarbeiter haben, wenn er bestimmte Bereiche bearbeitet, wo die Hydraulik dran ist, wo die Hydraulik eventuell auch geplant werden muss, wo sie montiert wird, wird unterschieden zwischen Entwicklung und Fertigung, aber auch nachher Instandhaltung und Bedienen. Das heißt, es werden unterschiedliche Klassifizierungen, wie zum Beispiel in der Kraftfahrzeugtechnik für zugelassene Straßenfahrzeuge, beziehungsweise auch in der Hochvolttechnologie gibt es auch mittlerweile Klassifizierungen E, E1, E2, E3. Da wird dann entsprechend festgelegt, welche Arbeiten derjenige macht und was er für ein Schulungs- beziehungsweise für einen Wissensstandard haben muss für die Hydraulik. Mhm. So, und in diesen Qualifizierungen der beiden soll es auch eine Matrix geben und einen Qualifikationshinweis für den Unternehmer, dass er seine Mitarbeiter einschätzen kann, was hat er für ein hydraulisches Wissen, muss ich ihn schulen, wie muss ich ihn schulen, muss ich ihn nur in sicherheitsrelevanten Sachen schulen, weil er mit an den hydraulischen Bauteilen baut, also der verbaut etwas, aber nicht die hydraulischen Teile, aber die sind dort in der Nähe, damit er Bescheid weiß. Oder verbaut er sie richtig, wenn er, ich sag mal, Verschraubungen anziehen muss, dann soll er schon wissen, wie es geht von der Verbindungstechnik her. Also da will man jetzt einen Leitfaden schaffen, dass es mehr Qualifikationen sind, dass nicht jeder an der Hydraulik einfach so rumschrauben soll. Es ist ja kein Muss, ne? Es ist nur ein Soll, aber ein Hinweis. Und so eine Informationsschrift von der DGUV hat auch schon wieder einen Stellenwert. Das darf man nicht vergessen.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich meine, das hört sich so ein bisschen informativ an, aber da steht DGUV Informationsschrift. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht da dann irgendwann mal auch was Verbindlicheres werden könnte. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Aufschrei in der Branche und sagt, ach du liebe Güte, jetzt muss ich die Leute auch noch, je nachdem, was sie tun, wie du gesagt hast, bei Hochvolt E1, E2, E was weiß ich was, qualifizieren. Okay. Was ja durchaus Sinn macht, weil je nachdem, was man eben an der Hydraulik tut, könnte das unter anderem zu Gefahren führen, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Aber wie unterscheidet man da jetzt Bedienen, Prüfen, Instandhalten an hydraulischen Arbeiten? Also wo siehst du da den großen Unterschied? Ich meine, wenn ich bediene und ich habe einen Schlauch vor der Nase, dann ist das ja auch schon gefährlich.
Dann ist es auch gefährlich und der sollte dann auch wissen, wo Ausfallkriterien vom Schlauch, visuelle Ausfallkriterien, wie er die zu deuten hat, wenn der rissig wird, dass er dann auch sagt, stopp mal lieber Instandhalter, hier ist was nicht in Ordnung oder ich habe da eine Leckage. Er soll eingewiesen werden als Bediener über die Gefahren der Hydraulik und dass es auch Kennzeichen gibt, wenn die Komponenten nicht mehr in Ordnung sind. Ne? Wann ist zum Beispiel eine Leckage? Das ist ja mal die große Frage. Ne? Wenn es richtig tropft oder wenn die Feuchtigkeit ausreicht, eine Tropfenbildung zu machen. Das ist ja die Definition einer Leckage. Ne? Erst wenn es tropft, dann habe ich eine Leckage. Aber selbst wenn die Schlauchleitung schwitzt oder die Verschraubung schwitzt, dann ist ja irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Und das soll auch ein Bediener, der muss nicht wissen, was er zu tun hat, aber der soll sagen, stopp mal, hier ist was in meiner Nähe, ist nicht in Ordnung. Und was da auch wichtig ist, ist die GBU oder die Gefährdungsbeurteilung immer so ausgelegt, dass, wenn er im Bedienbereich ist, dass die Schlauchleitungen auch gegen Herumpeitschen gesichert sind oder gegen Heraustreten von Flüssigkeiten, dass da ein Schutz drüber ist. Ja. Und dann geht's weiter. Der Instandhalter, der muss da klar viel mehr wissen. Ne? Der muss die Schaltwege kennen, der muss die Schaltpläne wissen, der muss auch wissen, wo die sind. Der muss sich über die Verbindungstechnik, die Komponenten auskennen, wie sie zu montieren sind und. Also da wird ein bisschen unterschieden von dem Bediener her für die Instandhaltung oder nachher auch der die Anlage modifiziert, dass er eben Steuerungstechnik viel weiter ausgebildet werden muss.
Mhm. Das heißt, die müssen dann auch so eine Art Qualifizierung machen, die auch dokumentiert werden muss, also so eine Qualifizierungsmatrix, wie es zum Beispiel auch in der ISO 9001 beschrieben ist. Ist das dann der Plan?
Das ist der Plan, ja. Da werden auch die Schulungsmaßnahmen werden explizit, also das Wissen rund um diese Punkte sind dort dann definiert. Da geht es auch ums Hydrauliköl, dass er über die Filtration Bescheid weiß, ne? Und je höher oder je tiefer der in der Hydraulik ist, desto umfangreicher wird das Qualifizierungspotenzial sein.
Mhm. Ja, macht ja tatsächlich durchaus Sinn. Ich meine, das hat bestimmt jeder schon mal selber erlebt, dass da halt, ein Schlosser mit ganz viel Motivation und ein bisschen Wissen da rangeht und halt die Maschine wieder schnellstmöglich in Stand setzen will und dann aber gar nicht weiß, was er da eigentlich tut, ne? Thema Druckspeicher und so weiter und so fort. Das ist eine Never-Ending-Story von dem her. Ich finde es gar nicht schlecht, wobei ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass da ein großer Aufschrei kommt, wenn das mal über die Information hinausgeht. Also wenn da einer sagt, ja, also nach DGUV gibt es da jetzt eine Qualifikationsmatrix und da müssen entsprechende Nachweise erbracht werden. Ansonsten darf eine Arbeit im Bereich Hydraulik gar nicht mehr durchgeführt werden. Oder wenn was passiert, dann gibt es eine auf die Mütze. Ich glaube, das Thema ist gar nicht so ganz ohne, oder Olli?
Nee, das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Also das weiß auch der Verantwortliche, dass wahrscheinlich da ein kleiner Shitstorm kommt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wo ist denn die Hydraulik in unserer Ausbildung? Wo ist die Hydraulik in unserer dualen Ausbildung? Ich habe selber Schlosser gelernt, schon lange her. Da haben wir ein bisschen was gemacht mit Hydraulik, aber auch sehr, sehr wenig. Und heute wird immer Pneumatik nach vorne geschoben, damit die irgendwas über die Fluidtechnik machen. Ne? Weil es ja auch ein Fluid, ist ja auch eine Hydraulik. Und da wird aber die Pneumatik gleich mit der Hydraulik gesetzt. Und das ist ja klar Mist, das ist falsch.
Ja, klar. Ja, habe ich damals auch erlebt. Ne? Ich habe an dem schönen Festo-Board durfte ich Pneumatik zusammenstecken und da hat der Ausbilder gesagt, also Hydraulik ist im Prinzip genau das gleiche, nur halt mit Öl. Fertig. Das war meine Hydraulik-Ausbildung damals.
Ja, ich hatte eine Vorlesung. Bei mir hieß die Vorlesung auch, und es ist jetzt auch schon 30 Jahre her, Ölhydraulik und Pneumatik. Aber ich muss sagen, der Professor damals, der hat das wirklich top gemacht. Der hat auch wirklich da einen großen Fokus auf die Hydraulik gelegt. Deswegen konnte ich da doch ein bisschen was mitnehmen, muss ich sagen.
Ja, aber heute ist ja so, selbst im Studium ist es ja weniger geworden. Ja. Der Lehrstuhl in Bochum, der wird jetzt gerade geschlossen. Da wird nichts mehr sein. Na, die Hydraulik, weil kein Bedarf mehr da ist, da melden sich die Studenten nicht mehr an. Und Ulm hat noch einen sehr, sehr hohen Zugriff. Da bist du ja auch, Lars. Ne? Wir sind ja auch einmal im Semester da, Vorlesungen machen. Und da sind noch sehr viele. Aber auch andere Hochschulen, es wird immer weniger Hydraulik. Bei der Elektrotechnik, da geht kein Mensch. Ich sag mal, wenn ein Elektriker irgendwo an eine Anlage kommt, das Erste, was er haben will, ist ein Schaltplan, ne? Bevor der an den Schaltkasten geht. Der Hydrauliker, der guckt, ob da Druck drauf ist, schraubt auf. Wenn es spritzt, ist noch Druck drauf, dann muss er irgendwie sehen, dass er die Druck loskriegt. Ja? Oder haut mit dem Hammer drauf. Das haben wir unter Tage gemacht. Ne? Wenn es dumpf ist, dann ist Druck drauf. Wenn es hell ist, dann ist kein Druck. Ne? Aber da ist ja auch noch Restenergie drin. Ne? Die Restenergie ist doch da drin. Ja. Das sind alles so Sachen. Und wie gesagt, Hydraulik, da darf jeder dran rumschrauben. Und ich denke, das ist der Weg, den die BG da machen will, dass man mehr dort auch qualifizierte Leute wieder rankriegt und ne, dass nicht jeder dran rumschrauben soll. Ne? Also wir sprechen ja teilweise von 350 Bar, 450 Bar, 500 Bar, wenn man sich das mal vorstellt. Ne? Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, was so 420 Bar sind. Ich sage das immer im Seminar, projiziere mal 420 Bar auf einen Bierdeckel. Ne? Und wenn du das mal umrechnest, ne, dann sind das ungefähr 38 Tonnen, ne, die auf dem
Wahnsinn,
Bierdeckel
ja.
wirken. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Ne?
Das ist schon Wahnsinn, ja. Ja, es bleibt also spannend in der Branche. Es bleibt spannend, was hinsichtlich der Informationsschrift da kommt und vor allem, was dann daraus abgeleitet wird. Kann ja durchaus sein, dass es dann was Verpflichtendes wird. Jetzt vielleicht als letzte Frage oder als letzte Frage an dich, Uli. Die wichtigste Botschaft an die Branche, ne, wenn du an die ganzen Leute denkst, die da draußen tätig sind in der Hydraulik, gibt es so zwei, drei Punkte, wo du sagst, das müsst ihr auf jeden Fall beachten oder tut dies oder tut jenes nicht?
Also die wichtigste Botschaft ist erstmal der Hydraulik treu bleiben. Weil die Hydraulik ist und hat Zukunft. Und wer in der Hydraulik arbeitet, der wird sich auch keine Gedanken machen müssen, dass er arbeitslos wird, wenn er gut ist. Ja, also das ist schon mal Fakt, denke ich. Und man sollte zum Beispiel, bleiben wir mal bei den Hydraulikschlauchleitungen zuerst, man sollte die nicht als ein Bauteil auf Ewigkeit sehen, sondern das sind Verschleißteile. So, und diese Verschleißteile, die muss ich entsprechend im Blick haben, muss den anforderungsgerechten Einbau berücksichtigen, muss diese Kriterien, diese Hilfemaßnahmen, die auch in der DGUV stehen, wenn ich die umsetze, habe ich ein sicheres Bauteil, was auch über Jahre hält. Also da sollte man viel mehr Augenmerk drauf legen, die Hydraulikschlauchleitungen entsprechend zu verbauen, die Fehler, die überall da aufgeschrieben sind, vermeiden und das Hydrauliköl, ein ganz, ganz wichtiges Elixier, das Lebenselixier der Maschine, ne, was bei uns das Blut ist im Menschen, ist das Elixier der Maschine, dass das ein Konstruktionselement ist, was ich mit einem Fluid-Management, mit einem Hydrauliköl-Management auch nicht unbedingt nach so und so viel Betriebsstunden zu wechseln habe, sondern zustandsorientiert wechseln soll. Dass ich ein Hydrauliköl wenn ich es pflege, dass ich dann auch sicherere Komponenten in der kompletten Hydraulik habe. Weil wenn das Hydrauliköl kaputt geht, gehen auch sehr viele andere Sachen, dass man viel mehr Augenmerk auf die Druckflüssigkeit legt und sich dementsprechend auch um das Filtermanagement kümmern sollte. Ja. Mhm. Dann habe ich eine sichere Hydraulik, eine zuverlässige Hydraulik und eine Hydraulik muss nicht leckagehaltig sein, sondern die kann trocken sein.
Dem ist nichts hinzuzufügen, kann man nur unterstreichen und bestätigen. Andreas, noch ein Hinweis von deiner Seite?
Nee, also ich sehe das genauso und gerade das Thema Fluidpflege ist ja auch so ein Steckenpferd von dir, Lars, ne? Wobei ich mich da auch immer mehr mit beschäftige. Also ich kann da nur zustimmen dem ganzen Thema.
Tolle Beispiele mit einem vernünftigen Fluid-Management, wo ich noch mit der Grundölfüllung nach 10.000 Betriebsstunden noch nicht einmal einen Ölwechsel gemacht habe. Und dazu gehört eben auch eine Ölanalyse, dazu gehören Nebenstromfilteranlagen, ne? Und dementsprechend auch immer nur das gleiche Öl verwenden. Und das muss eigentlich auch eine Botschaft sein, dass das Hydrauliköl wichtig ist.
Manchmal ist es gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt, sondern man muss sich einfach an gewisse Regeln halten, wie zum Beispiel an die DGUV, Uli, also besten Dank an der Stelle wieder. Das war natürlich wieder ein sehr wertvoller Input für uns und ich hoffe auch für unsere Zuhörer. Jetzt haben wir schon Folge 12 mit dir gemacht, Folge 33 mit dir gemacht, Uli. Ich hoffe, wir können dich noch mal ein paar Mal heranziehen zu unserem Hydrohelden-Podcast, dass du uns mit wichtigen Informationen versorgst. Und ich würde mal sagen, das nächste Mal spätestens dann, wenn die Informationsschrift raus ist, das könnte ja dann ein bisschen gehen, können wir ja mal gucken, ob du da schon erstes Feedback vom Markt bekommen hast und ob der IHA die Türen eingerannt worden sind sozusagen.
Ne? Ja, da werden wir mal schauen. Wir werden nicht böse drum, aber das wird schon was bewirken und da wird innerhalb eines Jahres wird sich da schon etwas tun. Wir merken es ja auch bei der DGUV-Regel. Die Leute wollen ja geschult werden daraufhin, ne? Zu dem Prüfen, seitdem die DGUV-Regel so informativ geworden ist, merken wir das ja, dass da sich was tut. Ne? Das Bewusstsein der Unternehmen ist dann eine ganz andere geworden. Obwohl in der Mobilhydraulik ist das noch weniger.
Das ist ja auch richtig und wichtig, ne? Muss man schon sagen, ja. Prima. Dann sage ich recht herzlichen Dank nochmal in die Runde. Besten Dank, Uli, für deine Zeit.
Ja, danke,
Andreas. Unsere Zuhörer, ich hoffe, die Folge ist wieder interessant. Lesen Sie mal rein in die DGUV und dann auch in die Informationsschrift, wenn die dann rausgekommen ist. Und bei Fragen, wir verlinken wie immer mit in den Shownotes deine Kontaktdaten. Uli, die IHA ist ja auch in der Hydraulikwelt bekannt. Das heißt, wenn da jemand direkt Fragen hat, dann kann man sich natürlich an die IHA wenden. In diesem Sinne sage ich Besten Dank und einen wunderschönen Tag.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.